Liebe Sportsfreunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute begrüße ich Fußballkommentator Lukas Esser. Wir sprechen unter anderem ausführlich über seinen Weg zum Kommentator, über den Job an sich und die Feinheiten des Kommentierens. Und außerdem sprechen wir über den modernen internationalen Fußball und seine Facetten. Das und noch vieles mehr erwartet euch in einer unterhaltsamen neuen Folge Sportsfreunde. Zur Info, das Gespräch mit Lukas Esser habe ich im September 2020 aufgenommen.
Sportsfreunde. Der Podcast mit Mirko Birch.
Ja, Lukas, herzlich willkommen bei Sportsfreunde. Schön, dass wir uns hier bei Blue, bei deinem Arbeitgeber, in so einer Kommentatorenbox treffen konnten. Vielen Dank für deine Zeit. Cool, bist du hier.
Vielen lieben Dank dir für die Einladung und in der Kommentatorenbox fühle ich mich natürlich auch heimisch.
Ja, das macht Heimvorteil. Ja, genau, du hast den Heimvorteil. Du bist hier sozusagen zu Hause in so einer Box. Du bist Fußball-Sportkommentator. Wie bist du zu dem gekommen, zum Fußball generell, zum Sport und dann zum Kommentieren?
Also ich war schon immer sportinteressiert und Sport war für mich auch in der Schule das Lieblingsfach. Da muss ich meinen Eltern dann danken. Die haben das Ganze nämlich im Grunde genommen organisatorisch erledigt, weil die mich einfach dann beim Fußball angemeldet haben. Meine Mutter, die mich dann sehr häufig unter der Woche zum Training gefahren hat. Mein Vater, der bei den Spielen dann oft da gewesen ist. Also da brauchte ich natürlich auch Hilfe dabei, um diese Freude ausleben zu können. Die war bei mir immer vorhanden, dass ich eben Sport geguckt habe, war häufig der Fall. War auch egal welchen Sport, viel Wintersport auch am Wochenende. Fußball war aber immer so meine Leidenschaft und bin auch sehr froh, dass ich es dann habe spielen können. Nicht auf hohem Niveau, aber es hat Spaß gemacht.
Das ist ja auch schade, oder?
Es war eine schöne Zeit und du hast auch viel gelernt fürs Leben, weil in so Mannschaften passieren ja auch Dinge, die einen wirklich dann vorbereiten auf andere Sachen. Und zum Kommentieren, ich habe es mir irgendwie recht früh in den Kopf gesetzt, dass ich in den Sportjournalismus will.
Kommt mir bekannt vor.
Das ist so der Klassiker und habe das dann tatsächlich auch durchgezogen. Wollte immer kommentieren und moderieren, dass das dann am Ende klappt. Ist nicht selbstverständlich, war ein bisschen Glück dabei, aber auch viel harte Arbeit.
Ja, das haben jetzt auch schon viele Kollegen, deiner Kollegen gesagt hier im Podcast, ob es jetzt Marco Hagelmann, Jonas Friedrich waren und andere, die gesagt haben, manchmal braucht man noch in dem Bereich einfach, man muss zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort sein, noch ein bisschen Glück haben, vielleicht die noch eine Connection haben, weil das so eine umkämpfte Branche ist. Das kannst du wahrscheinlich unterschreiben, oder?
Das kann ich komplett unterschreiben. Also ich war auch bei vielen Castings, bei denen ich dann nicht genommen wurde. Und dann ist das auch hart, aber du musst halt versuchen, den Weg weiterzugehen und irgendwie da durchzukommen. Also ich habe mich damals schon auch mit einem Plan hingesetzt. Ich habe Sport studiert. Da muss ich auch erstmal ins Sportstudium kommen. Da gab es auch schon ein paar Hürden.
Klar.
Da muss man einen Sporteingangstest machen. Da musst du unter anderem schwimmen. Mit einem wahnsinnig schlechter Schwimmer. Und habe dann auch einmal versucht, im Hallenbad diese Zeit zu schwimmen. Und ich war weit über der Zeit. Ich war 10 oder 15 Sekunden über der Zeit. Danach bin ich ins Sportgeschäft und habe mir so eine mega knappe Badehose gekauft, um einfach alles zu professionalisieren. Dann war der Tag der Sporteingangsprüfung und ich musste sehr früh morgens schwimmen. Ich glaube schon um 7 Uhr. Das geht den ganzen Tag, diese Sporteingangsprüfung, zumindest bis nachmittags. Bin dann morgens ins Wasser, habe alles rausgehauen, habe dann auch die Zeit geschafft. Ich glaube, ich war nur 5 Sekunden schneller. Habe mich dann nur noch in die Kabine gerobbt gefühlt, da auf die Bank gelegt, habe erstmal Sterne gesehen und da habe ich wirklich meine 10 Minuten gebraucht zu wirken, bis ich wieder zu mir befunden bin, ja, bis die Welt wieder in Ordnung war. Dann lag ich da kurz, habe mich entspannt erholt und dann wusste ich eigentlich, das ist nicht schlecht, weil die anderen Sportarten, da gehe ich davon aus, die kann ich ganz gut. Mhm. Und so ging es dann eigentlich los, dass ich eben gesagt habe, ich mache wirklich eine Ausbildung in die Richtung mit dem Ziel, dann auch nachher eben in den Bereich Sportkommentierung zu kommen.
Hast du dann, also heutzutage ist es ja so, dass man oft gesagt bekommt, mach erstmal ein Studium und dann Praktika, 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 Erfahrung, Erfahrung, Erfahrung. War das auch bei dir so ein Weg oder wie ist der dann weitergegangen?
Es haben eigentlich alle gesagt, du brauchst ein Volontariat. Du brauchst das Volontariat, ohne geht's nicht. Und ich habe gedacht, okay, ich habe ein Studium, danach noch ein Volontariat, das konnte ich mir nicht vorstellen, muss ich dir ehrlich sagen. Also das war irgendwie nicht mein Weg und ich habe gedacht, es muss auch
anders
mit anderem Zement möglich sein, ein Fundament hinzustellen. Und da war mein Studium zwar gut, aber das Wichtige war halt, dass ich während des Studiums eben schon im Sportjournalismus auch gearbeitet habe. Da war ich damals in Stuttgart beim SWR und habe da schon eben Beiträge vertont. Habe über verschiedene Sportarten berichtet, da war alles dabei. Cheerleading, Rock'n'Roll war ich mal bei der WM, habe da Nachrichtenbeiträge gemacht. Handball, Eishockey, alles mögliche, war ein bunter Blumenstrauß, aber hat einem auch viel geholfen in der Recherchearbeit. Weil das sind die Sachen, da musst du dich so reinarbeiten und da lernst du eben diesen Prozess. Du kommst dahin und hast kaum Wissen, dann unterhältst du dich mit Leuten, du recherchierst und lernst eben so auch das große Ganze zu sehen und eben über die Sportarten zu berichten. Das hilft dir natürlich sehr weiter, auch wenn du nachher zum Beispiel nur noch Fußball machst oder hauptsächlich Fußball. Du hast eben dieses Recherchewerkzeug.
Du weißt aus Lerns.
Ja. Ganz, ganz wichtig. Und eben auch diese journalistische Ausbildung im Studium.
Mhm.
Das sind die Grundlagen, auch das Schreiben. Dass du da ein bisschen reinkommst. Ich habe dann auch bei einer Zeitung noch kurz geschrieben, bevor ich dann eben zum Radio erst und dann zum Fernsehen gegangen bin. Das war wichtig, um die verschiedenen journalistischen Stilformen zu lernen, um das alles schön aufzubauen, ein Stein auf den anderen.
Hattest du in der Zeit eine Lieblingsstilform, ein Interview oder investigativ?
Tatsächlich war für mich eher so dieser Unterhaltungszweig der Branche das Richtige, also wirklich das Vertonen von Beiträgen, vor allem das Live-Kommentieren. Ich mag dieses Live-Element. Am liebsten ist mir wirklich, ich habe ein Sportereignis, begleite das live und danach ist vorbei. Ich mache zwar auch Zusammenfassungen, solche Geschichten, aber am liebsten ist mir einfach
leider
Live-Charakter, alles, was dazugehört, die Emotionen, das Unmittelbare, das macht mir persönlich am meisten Spaß. Und da habe ich mich dann eben auch in die Richtung orientiert.
Kannst du dich noch erinnern, als erste Live-Spiel, das du kommentiert hast?
Das kann ich. Also ich kann mich tatsächlich nicht an den ersten Beitrag erinnern. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Handball war. Es waren so Zusammenfassungen eben, so einfach eine Minute für ein Nachrichtenmagazin. Das erste Live-Spiel ist gewesen italienischer Fußball, Serie A. Das war Cagliari gegen Sassuolo. Ich war aber in Sassuolo. Also ich habe es aus der Box kommentiert, aber das Spiel war in Sassuolo. Und es war ein wahnsinnig schlechtes 0:0. Es war ein wahnsinnig schlechtes 0:0.
Umso schwieriger es zu kommentieren, oder?
Ja, es war schon auch schönes zu kommentieren, weil für dein erstes großes Live-Spiel hast du dich unfassbar vorbereitet. Also du bereitest dich immer top vor, aber es sind andere Dimensionen. Du hast so viele Geschichten und genau die Geschichten brauchst du halt, wenn bei einem Sportereignis
nichts passiert. Ja,
passiert.
Musst du sagen, die Person ist das so, da kannst du reden.
Ja. Bei vielen Spielen, wo dann eben richtig Party ist.
Hast du das Ganze, kannst du ein Viertel oder ein Drittel davon gar nicht raushauen, weil so viel passiert auf dem Platz.
Das ist definitiv so. Da passiert viel auf dem Platz, da wirst du dadurch schon eben auch in den Kommentar reingezogen und da wirst du dadurch eben schon in eine gewisse Richtung gedrückt, weil du dann einfach am Spiel dran kommentierst. Und wenn du aber diese Ruhephasen hast, ist das auch ganz schön, wenn du Hintergründe erläutern kannst, was ist passiert, auch so ein bisschen Geschichtliches, was ist generell in der Liga neu, gerade wenn es am Anfang der Saison ist. Da kannst du dann schon auch viel machen und es macht auch durchaus manchmal Spaß. Es ist einfach Unterhaltungsbranche und dann darfst du auch einfach so ein bisschen im unterhaltsamen Sinn, dich so ein bisschen lustig drüber machen, dass nicht so viel passiert. Das gehört dann auch dazu.
Mhm, ja. Und es ist ja auch heutzutage im Fußball so, dass der Fußball ja nicht nur für die Experten und die Freaks da sein soll, sondern auch für die breite Masse, die mal, wenn sie mal reinguckt, gerade wenn es um Champions League geht oder WM oder EM, dann gucken ja nicht nur die Freaks, sondern vielleicht auch Leute, die es nicht so regelmäßig gucken und dann ist es dankbar für die Zuschauer, wenn man so ein bisschen mehr erzählt als nur das detaillierte Fußballwissen. Ne?
Das ist genau richtig. Also es gucken ja so viele Menschen Fußball. Es ist ja auch eben möglicherweise nebenbei ein bisschen Berieselung und dann ist doch auch mal schön, wenn man irgendwie ein bisschen Hintergrundwissen bekommt. Das gehört auch dazu, dass man so ein bisschen einen Ansatz von Bildungsfernsehen, zumindest im sportlichen Bereich, hat. Es geht jetzt auch nicht darum, nur taktische Dinge zu erklären. Das kommt nicht unbedingt bei den ganzen Fans an. Du kannst auch nicht die ganzen kleinsten Details erzählen. Es geht ums große Ganze, das Spiel einzuordnen, zwischendurch auch immer mal wieder Zusammenfassung zu machen. Genau. Ist ja auch deine Aufgabe, kann ja sein, irgendwer hat erst später eingeschaltet und der muss
wenn
ein bisschen abgeholt werden.
Wenn sie später eingeschaltet haben, dann tot, ne?
Da stehen oft genug irgendwelche Menschen an der Bushaltestelle rum und warten darauf, dass sie abgeholt werden. Und das ist dann mein Job, denen nochmal zu erzählen, was ist passiert, gab es vielleicht strittige Szenen, wie kam das Spielergebnis zustande, wenn eine Mannschaft führt, was verdient, ist es auch das, was auf dem Platz genommen, ja, so hätte passieren sollen. Solche Geschichten sind ganz wichtig, dass du da die ganzen Mädels und Jungs dann immer wieder von der Bushaltestelle mit in deinen Gefährt nimmst.
Das Spiel auf den Kopf gedreht oder komplett umgedreht, ne? Solche Geschichten, ne? Also.
Genau sowas. Du kannst ja auch nicht davon ausgehen, dass sich jeder dann immer mit den Mannschaften beschäftigt und mit dem Spielstand ist ja auch eher so, dass du einschaltest und dann vielleicht mal guckst, wer hat die Tore gemacht auf einem Smartphone oder so. Und dann ist es natürlich gut, wenn du nochmal so ein bisschen die Leute abholst. Es ist natürlich nicht so, dass du das die ganze Zeit machst, aber es ist natürlich so, dass du immer mal wieder das machst. Nach einer halben Stunde, nochmal zusammenfassend am Ende von Durchgang 1. So kannst du da immer wieder auch drauf einwirken. Das ist unter anderem eine der vielen Aufgaben, die man so hat.
Hast du auf dem Weg zum Kommentator sowas wie ein Vorbild gehabt? Jemanden, den du, wo du gesagt hast, hey, seine Stimme vielleicht oder seine Art zu kommentieren oder andere Dinge gefallen dir, dass du dir das jetzt nicht 1:1 adaptiert hast, aber für dich dann halt für deinen Weg genommen hast so ein bisschen?
Ich hatte tatsächlich kein wirkliches Vorbild. Also man guckt sich natürlich Kommentatoren an, man hört die, man wird mit gewissen Kommentatoren groß und man denkt sich dann auch, was findet man gut, was findet man nicht so gut, was würde man vielleicht anders machen. Ich habe jetzt tatsächlich kein wirkliches Vorbild gehabt. Vorbilder sind für mich tatsächlich andere Leute, meine Eltern, die mir viel gegeben haben. Ich bin auch schon öfter mal gefragt worden, mit welchem Mensch würdest du mal gerne dich zum Abendessen treffen? Also grundsätzlich ist da meine Antwort, ich brauche da keinen Promi. Viel lieber Familie, Freunde, die sieht man eh viel zu selten. Und da kann ich mir persönlich mehr draus ziehen. Aber natürlich guckt man sich gewisse Sachen an und sagt, okay, vom Stil her ist das zum Beispiel ähnlich. Man vergleicht sich ja auch. Man guckt da, wie machen es andere, wie macht man es selber. Ich gucke mir auch viele Spiele von mir selbst dann nachher nochmal im Real Life an. So muss ja auch so ein bisschen reinhören, was machst du? Vielleicht schleichen sich irgendwelche Worte ein, die du häufig sagst. Das kriegen die Fernsehzuschauerinnen und Zuschauer meistens gar nicht mit, aber du selber, die stört es dann vielleicht. Und dann guckst du halt auch, dass du es anders machst. Es ist immer sehr gut, wenn du jemanden hast, der regelmäßig von dir Spiele guckt.
Und das dir dann sagt, objektiv, oder?
Objektiv, das ist das Stichwort, Kirko. Genau das ist das Stichwort. Da muss einfach dann auch ehrlich die Meinung kommen. Da muss gesagt werden, war es nicht so gut oder war gut?
Das war gut, das war schlecht. Da hast du 5 Mal hintereinander das gleiche Wort gesagt, oder?
Das ist ganz wichtig.
Ja. Weil man das sagt, selber auch gar nicht teilweise wegen dem Spiel selber merkt, wenn man vielleicht mal was falsch gesagt hat oder zu oft sagt oder, ne? Also das, ja.
Definitiv. Du hast so viele Sachen, die du beachten musst. Du musst immer gucken, dass du möglichst das gesamte Bild hast. Es ist nicht so, dass du jetzt zu Hause entspannt auf der Couch sitzt und guckst den Fußball. Da hast du eine ganz andere Wahrnehmung vom Spiel. Da siehst du auch andere Sachen. Du musst dich teilweise auf Statistiken konzentrieren. Du hast vielfältige Themenfelder. Es kann auch immer was passieren im Stadion, was du jetzt, wenn du aus der Box kommentierst, nicht so gut siehst. Dass immer der Videoschiedsrichter ausfällt. Dass irgendein medizinischer Notfall ist. Das sind alles Dinge, die musst du die ganze Zeit im Kopf haben. Und du musst dich ja auch aufs Sprechen konzentrieren. Wenn du zu Hause auf der Couch das Spiel guckst, dann wird es dann das Spiel. Ist egal, dann sagst du ein bisschen was. Dann musst du dich auch nicht so auf die Aussprache konzentrieren. Ist völlig egal.
Aber wenn du da hier sitzt oder im Stadion sitzt, dann bist du so konzentriert und fokussiert. Und trotzdem musst du ja, wie du sagst, das Geschehen irgendwie mitkriegen, wenn was passiert. Ne? Und wie reagierst du dann darauf, auf so Dinge? Und hast du im Stadion dann einen Assistenten neben dir, der dir da so ein bisschen genau mit so Dingern hilft, der vielleicht auf Dinge guckt, die du jetzt nicht im Blick hast?
Ich habe keinen Assistenten oder keine Assistentin. Es gibt das aber viel in der Branche und das ist auch eine sehr gute Sache. Meistens versteht man sich dann sehr gut, man kennt sich. Und wenn dann gerade so Sachen kommen, wenn man sich mal verspricht oder irgendwas, was man vielleicht gar nicht merkt, dann kann eben die Person neben dir da entsprechend drauf einwirken. Die muss natürlich sehr gut sein im Zuhören. Bei allem, was im Stadion ist, Da passieren viele Sachen. Die Hauptaufgabe ist dann schon auch, dass die Person zuhört und dir dann entsprechend auch Rückmeldung geben kann. Ist sicherlich eine sinnvolle Sache, sind auch immer Kostenfragen, wie Wattgen. Also es ist viel so, dass man alleine unterwegs ist und dass man da eben die Sachen auch selber lösen muss.
Mhm.
Für die Produktqualität ist das eine sehr gute Sache.
Wenn man es sich leisten kann.
Wenn man es sich leisten kann, das ist für Kommentatoren auch immer top und eine schöne Sache.
Mhm. Du hast gerade angesprochen, man ist viel unterwegs. Du bist sicher auch viel unterwegs. Du lebst ja in Deutschland, arbeitest aber unter anderem für Blue Sport hier in Volketzwee in der Schweiz. Pendels also auch viel. Wie ist das, wie schwierig ist das dann mit dem Privatleben zu handeln oder zu kombinieren sozusagen?
Das ist ein Spagat, der manchmal wehtut. Muss man aber
leider vorstellen, ja.
Es ist ja generell so, dass ich arbeite, meistens, wenn die anderen Menschen frei haben.
Ja, Wochenende.
Am Wochenende,
ja.
Abends, so genau die Zeit, wenn man sich nochmal mit Freunden trifft. Am Anfang war es sehr schwierig, weil man da auch noch sich auf so viel konzentrieren muss, dass fast kein Platz mehr ist, nebenher irgendwas zu machen. Mittlerweile kriege ich das gut hin und ich versuche auch, das immer zu nutzen. Also wenn ich dann mal frei habe, dass ich dann wirklich sage, auch wenn ich müde bin, komm, egal,
jetzt machen wir was und das.
Wir machen das. Generell, seitdem ich in der Branche tätig bin, hat sich so das Verständnis für Distanzen komplett verschoben, für Reisezeit. Mal hier, mal dort, Hotel, Flughafen, Bahnhof, das sind alles so Dinge, die sind halt Teil des Deals. Und da kannst du dann natürlich auch nicht viel mit Freunden machen. Also das ist ja logisch, da konzentrierst du dich auf die Arbeit und alles. Und es ist auch für mich, dass es am meisten wehtut, wie viele Geburtstage ich verpasst habe. In der Hinsicht ist der Job nicht so gut, das ist hart, das muss man auch klar so ansprechen. Also für Hochzeiten habe ich mir jetzt immer freigenommen, aber ich habe wirklich auch einige Geburtstage verpasst, wo ich es einfach nicht hinbekommen habe. Du musst halt auch einfach arbeiten, wenn es Arbeit gibt. Und dann kannst du da unter Umständen halt einfach nicht hingehen. Im Sommer ist es bei mir so, dass ich dann relativ viel Zeit habe.
In der Sommerpause,
wenn eben nichts ist. Da kann man das Sommerloch dann gut füllen, wenn die anderen Freunde da sind, wenn die Familie Zeit hat. Aber generell ist das so das, was der härteste Part daran ist. Tut mir auch leid in Richtung meiner Familie und in Richtung meiner Freunde. Die sind da sehr, sehr akzeptierend unterwegs. Trotzdem ist es natürlich schade. Und man muss versuchen, das gilt auch immer wieder für mich, das möglichst häufig wahrzunehmen.
Das, wenn es geht, würde ich dann auch zu machen. Zeit, sich für mich, Familie und Freunde, für das Umfeld dann auch wirklich zu nehmen. Ist das, du hast gerade Sommer gesagt, ist das im Winter auch so, dass man, wenn man es jetzt nicht gerade Premier League kommentiert, dann hat man ja im Winter auch so eine Pause, Winterpause, dass das vielleicht dann auch geht, also so Weihnachten, Silvester, vielleicht knapp noch der ein oder anderen Weihnachtsmarkt, so, dass man sich da auch die Zeit nimmt dann?
Weihnachtsmärkte sind ein Muss. Nee, ja, die sind wirklich schön, also du hast einen guten Geschmack, Mirko, das gefällt mir. Weihnachtsmärkte muss man schon mitnehmen. Man hat auch so teilweise zwischen Weihnachten und Neujahr dann seine freie Zeit. Vor einigen Jahren hat ja mal die Serie A auch angefangen, zwischen den Jahren zu spielen, was aber nicht erfolgreich war in Italien. Das haben sie dafür selbst.
Das geht ja alle nicht zu den Feiertagen.
Das war mit Ansage den Karren gegen die Wand gefahren. Aber teilweise gibt es dann auch Spiele. Gerade wenn dann irgendeine Liga mal entscheidet, wir machen da was. In der Regel ist es aber so, dass man schon zumindest so ein bisschen abschalten kann und du brauchst auch die Pause, weil davor ist...
Ist auch Full Power, ne?
Ja. Volle Power. Es gibt halt auch Phasen, da arbeitest du ein paar Wochen durch.
Mhm.
Das gibt es einfach. Wenn dann gerade so der europäische Wettbewerb losgeht, Champions League, Europa League, dann hast du eben noch die nationalen Ligen, die du kommentierst. Dann ist schon viel los. Und dann ist auch für andere Dinge eigentlich keine Zeit.
Ja. Apropos viele Spiele, das ist ja jetzt gerade diesem Jahr zum ersten Mal richtig, richtig krass, nicht nur europäisch, sondern auch Weltfußball auf Vereinsebene mit so vielen Spielen, mit den Champions League, die ja gefühlt mehr Spiele hat, ob es dann insgesamt so ist, das muss man, weiß man nicht oder weiß ich jetzt nicht. Dann hast du die Liga und dann hast du jetzt auch noch die Club-WM gehabt und die Spieler, nicht nur die Spieler, sondern insgesamt die Vereine haben wenig Freizeit und das ist ja bei den Kommentatoren, bei den Sportjournalisten da ja auch so. Wie findest du das persönlich, dass dieser Wandel, dass immer mehr in so einem Kalender reingepackt wird, um möglichst viel spielen zu lassen, damit es ja auch irgendwo Geld gemacht wird für alle?
Dann müssen wir ein bisschen die verschiedenen Perspektiven betrachten. Also für die Kommentatoren ist es natürlich nicht schlecht, wenn es mehr Partien gibt.
Also tendenziell ist eben mehr zu tun.
Das muss man auch klar dazu sagen. Es ist ein toller Job, aber es ist unser Job und wir müssen davon leben.
Mhm.
Wir müssen davon eben auch unsere Rechnung bezahlen. Und darum ist das erstmal nicht schlecht, wenn es mehr Partien gibt. Jetzt muss man generell auf die Branche gucken, bei denen eben die Spieler ein großer Teil sind. Die wollen immer mehr Geld haben. Das bedeutet, irgendwoher muss das Geld kommen. Und dann funktioniert das einfach nicht mehr, wenn eben nicht genug Markt vorhanden ist. Ich finde, es sind zu viele Spiele, zu viele Partien. Klar, es gibt Ausnahmefälle, wo man mal sagt, ja, aber vor 15 Jahren hatten die doch noch mehr Spiele in der Saison, wenn man auf einzelne Akteure guckt. Aber diese Sportart ist nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Es hat sich so viel mehr professionalisiert. Ernährung, Schlaf, es sind unfassbar viele Reisen dabei. Das ist was anderes. Ich finde, das kann man nicht mehr vergleichen. Und es sind, glaube ich, aus sportmedizinischer Sicht zu viele Partien. Und auch für die Menschlichkeit, du musst ja auch dann immer überlegen, die leben viel im Hotel, kommen nicht nach Hause. Das ist für den Kopf nicht einfach.
Ja.
Der gute Ansatz wäre, glaube ich, weniger Spiele, aber man muss halt auch diesen finanziellen Aspekt zurückfahren. Und der ist generell ein Thema, der ist nicht ganz einfach. Die Berater, viele aus der Branche sagen dann immer, ja, es wird doch nicht teurer für die Zuschauer, wenn die da ein bisschen mehr verdienen. Die Branche gibt das doch her. Aber das ist halt so, denke ich, nicht. Du siehst es mittlerweile, was so ein Trikot kostet. Wir sind vor ein paar Wochen in Barcelona gewesen, da gibt es ja dann verschiedene Abstufungen der Trikots. Du kannst ja eins kaufen für, weiß ich nicht, 150 Euro. Das ist ja noch nicht mal das, was die Spieler anhaben. Das kostet dann 180 Euro. Und du musst ja auch bedenken, früher war es so, weiß nicht, wie viele Jahre es her ist, lass es 10, 15 Jahre her sein. Da hat jede Mannschaft ein neues Trikot vorgestellt, ein neues Heimtrikot in einer Saison und dann in der kommenden Saison ein neues Auswärtstrikot.
Mhm.
Mittlerweile haben die pro Saison immer neue Trikots und es sind ja mindestens 3 Trikotsätze. Du hast Heim, Auswärts, Ausweich, dann gibt es noch irgendwelche Spezialeditionen. Und natürlich muss der Fan das zahlen.
Mhm.
Klar, generell ist mir klar, die Kosten sind allgemein hochgegangen. Egal in welchem Bereich des Lebens. Aber das ist schon ein bisschen arg eskaliert.
Ja, und das ist, ja, das finde ich auch, wenn ich das betrachte mit den Tickets oder mit den Trikots, dass man sich das dann wirklich, man leistet es sich nicht mehr jede Saison das neue Trikot. Auch wenn man das vielleicht als Hardcore-Fan wollen würde, aber man sagt, hey, also jedes Jahr, jeden Sommer fast 200 Euro für ein T-Shirt am Schluss. Also nicht wirklich, ne?
Auf keinen Fall. Muss ich dir ehrlich sagen, also ich persönlich, ich würde das nicht tun. Das ist ja auch nicht so, dass die jetzt in der Produktion wahnsinnig viel kosten, die Dinger. Da wird ja wahnsinnig viel Geld mitgemacht. Und da muss man wirklich gucken, wo sich der Fußball hin entwickelt. Ich höre auch natürlich immer wieder im Bekanntenkreis oder von irgendwelchen Fußballfans, es ist viel zu viel Geld, was man für euch bezahlen muss, für Abonnements generell. Aber das ist einfach nicht anders möglich, weil die Rechte so viel kosten. Die Fernsehsender müssen ja einen riesen Batzen bezahlen, um überhaupt Champions League übertragen zu dürfen. Und das hängt alles damit zusammen, weil so viel Geld in der Branche gebraucht wird für Gehälter, für Berater.
Für die ganzen, alle Schwanz, ne?
Also alles, was da dran hängt. Und das geht aktuell extrem nach oben. Man sieht ja jetzt in der aktuellen Transferperiode, was da für Summen gezahlt werden. Das ist wirklich eine neue Brut. Also das hat man bisher noch nicht gesehen. Was da gerade schlüpft, das ist schon beängstigend.
Und es kommt immer näher an diese 222 Millionen, die man mal für Neymar mal gezahlt hat.
Ja.
Ja, genau. Und man hat 140 Millionen da, 150 Millionen da. Und dann denkt man irgendwann, okay, was, nur 50 Millionen? Was früher so, boah, 50 Millionen war, ist heute, ja, das ist ja ein Stäbchen. Ja. Aber
50 Millionen haben ein rotes Preisschild drauf. Das ist im Angebot.
Ja, genau.
Es wird schon beworben als aktuell mal nicht so teuer.
Ja, und das ist schon ein sehr, sehr krasser Trend. Also wo da der Deckel ist, wo da der Himmel ist, wie weit das noch nach oben geht, schwierig, schwierig.
Sehr schwieriges Thema. Ich persönlich habe gedacht, in den Bereich kommen wir gar nicht, in dem wir jetzt aktuell sind. Ich dachte vorher, kann das nicht weitergehen? Es scheint aber noch zu funktionieren. Wenn der Markt das hergibt, funktioniert's. Aber es gibt durchaus Trends, wenn du dir auch Fans anhörst, was sie in Interviews sagen oder im Bekanntenkreis, die dann halt sagen, ich sehe nicht mehr ein, dieses Geld auszugeben, ob fürs Stadion oder fürs TV gucken. Die sagen, wir gehen dann lieber sonntags morgens unsere Freunde irgendwo in der Kreisklasse A angenommen, haben da unseren Spaß, haben mehr Geselligkeit und haben ein bisschen mehr Geld in der Tasche, das wir dann eben für andere Dinge ausgeben können. Und da wird man aufpassen müssen. Ich kann mir vorstellen, diese Märkte, Südamerika, die USA, Asien, die geben noch einiges her. Aber ich habe das Gefühl, der europäische Markt,
der ist irgendwann durch, der ist irgendwann gesättigt, der ist irgendwann...
Irgendwann ist das Regenfass voll. Du kannst jeden Tag gefühlt Fußball gucken. Das ist ja auch das. Du hast es immer zur Verfügung. Und das ist häufig so, wenn du was immer zur Verfügung hast, irgendwann sieht das Interesse. Dann ist es halt nicht mehr so, dass es dir diesen Kick gibt. Man muss auch da gucken, dass man so ein bisschen in die richtige Richtung steuert. Hängt alles zusammen. All die Themen, die wir besprochen haben, die wichtige Themen sind. Das ist...
Es ist ein Drahtseilakt am Schluss. Also wie weit kannst du noch gehen mit den Preisen, sei es als fürs Abo oder für ein Trikot oder für ein Ticket. Irgendwann werden die Leute, wie du sagst, sagen, dass das, nee, zahle ich nicht mehr. Aber es wird auch immer, glaube ich, genügend Leute geben, die sagen, ja klar, zahle ich, egal wie teuer das ist, weil das ist mir einfach wert. Ja, wenn du dann aber dann keine Hardcore-Fans mehr hast, sondern nur noch die Logen-Fans, dann hast du auch keine Stimmung mehr im Stadion.
Dann ist das Ding vorbei. Es ist ein Markt, der basiert auf den Fans.
Und das hat man ja in der Corona-Pandemie extrem gesehen, als die Stadien leer waren, dass halt die Stimmung im Stadion, die von den Fans kommt, halt auch ein Teil des ganzen Entertainments ist. Ne? Und das ist...
Das macht den Fußball aus.
Stell dir mal eine gelbe Wand, eine leere gelbe Wand vor in Dortmund.
Ist nicht so schön. Ich stand schon vor der leeren gelben Wand, weil ich recht früh im Stadion war. Das macht keinen Spaß. Es ist zwar auch beeindruckend, aber wenn du Durst hast, ja, und das Glas ist halt leer, ist schlecht. Mhm. Es geht bei den Fans eben nicht nur darum, dass die finanziell wichtig sind für die Branche. Das Einzige, warum es die Branche gibt, sind ja die Fans.
Genau, die Leute, die hingehen,
die da Herzblut reinhauen, die diese Choreos machen, gerade die Bundesliga. Die hat einfach nicht das Geld wie andere große Ligen, aber die hat wahrscheinlich in Europa mit die beste Stimmung. Die Fans mit ihren Choreografien, was sie da reinhauen Woche für Woche, wie viel Geld die da auch investieren, um so Choreografien zu machen, das ist schon irre. Und wenn die irgendwann keinen Bock mehr haben, dann hat auch keiner mehr Bock auf das Produkt.
Da zu gucken, ne? Da kannst du noch so gut kommentieren. Oder die Spieler oder Stars und Namen, aber...
Es kann natürlich immer sein, dass irgendwelche Menschen mit sehr, sehr viel Geld sagen, wir brauchen das als Privatunterhaltung, wir puttern da so viel Geld rein, ist uns doch egal. Aber es wäre ehrlich, macht keinen Spaß. Also ist gut, dass du die Pandemie ansprichst, auch mit diesen Geisterspielen. Das war nicht schön. Ich hatte das gar nicht mehr so im Kopf. Ist also oft ein bisschen,
diese Puppen, die in manchen Stadion waren, damit so ausgesehen hat, jetzt werden Leute drin. Ich habe auch gedacht, ja, spannender Ansatz, aber es sieht trotzdem irgendwie komisch aus.
Das hat keinen Spaß gemacht. Also ich habe tatsächlich jetzt am Wochenende ein Spiel kommentiert, Rayo Vallecano gegen Barcelona. Und da haben die Fans einen Protest gemacht gegen die Vereinsführung, gegen verschiedene Themen, zu teure Tickets, das ist die letzten Jahre extrem hochgegangen. Rayo Vallecano kommt aus Vallecas, ein Arbeiterviertel in Madrid. Da ist auch das Geld einfach nicht so da. Das Stadion verkommt, es geht um Jugendarbeit. Die haben viele Kritikpunkte und darum haben die eben gesagt für diese Partie, wir machen 90 Minuten keine Stimmung. Und dann habe ich dieses Spiel kommentiert. Ich wusste das ja im Voraus, habe mich auch so ein bisschen darauf eingestellt. Und da habe ich es wieder vor Augen gehabt, wie es ist, wenn die Fans halt nicht wirklich da sind. Die haben dann schon emotional irgendwann mitgemacht, weil das Spiel extrem mitreißend war.
Ich habe es lustigerweise gestern auch gesehen, aber weil ich in einer Bar war, mit dem arabischen Kommentator. Auch sehr spannend. Auch eine ganz andere, sehr, sehr spannend. Also ich durch direkt neben dem Fernseher und kriege die laut. Und ich habe nur gedacht, du kannst das ja nicht, also bei den Kommentatoren kannst du, weil du die Sprache nicht verstehst, kannst du nicht wissen, regt er sich jetzt gerade auf, passiert jetzt gleich was oder ist einfach nur Spieler A spielt auf Spieler B. Aber trotzdem, ja, was du sagst mit der Stimmung, das habe ich dann auch mitbekommen, dass das ja speziell war, ja.
Das war schon wirklich speziell. Kommentatoren in verschiedenen Ländern, auch sehr spannend. Ja. Im arabischen Bereich, die reden ja sehr viel durch. In Spanien gibt es ja häufig dieses langgezogene Goal, wenn Tore fallen. Es ist nicht mein Fall, dass das immer das Gleiche ist. Ich finde das im deutschsprachigen Raum sehr gut, dass man da individuell ist, dass man da unterschiedlich die Sachen kommentiert. Aber es ist alles einfach Geschmackssache und auch so ein Thema, was halt von Land zu Land sich einfach anders etabliert hat. In England, den Kommentatoren ist es furchtbar egal, wie die Spieler ausgesprochen werden. Die sprechen sie einfach so aus, wie sie auf dem Blatt stehen. Im deutschsprachigen Bereich ein Riesenthema.
Ja, ja.
Du weißt es teilweise von den Spielern, wie sie ausgesprochen werden wollen.
Ja.
Sprichst die so aus, es kommen x Zuschauer an.
Ich spreche mich so schon so.
Den musst du anders aussprechen. Das kann doch nicht sein, dass ihr den Namen nicht drauf habt. Was soll das denn?
Ich weiß, dass der sich so aussprechen will. Also, dass der sich so ausspricht.
Bestes Beispiel ist Kevin De Bruyne. So spricht man ihn eigentlich.
De Bruyne
hat er auch oft gesagt, immer wenn er wohin gewechselt hat, bei der neuen Station. Freunde, hallo, mein Name ist Kevin De Bruyne.
Bruyne.
Es sagen aber alle Kevin De Bruyne. Da sagen alle Kevin De Bruyne. Und da ist es tatsächlich so, dass ich ihn auch so ausspreche, weil man dann generell entschieden hat, der ist so etabliert. Das gibt so viel unnötige, schlechte Rückmeldungen.
Da muss man sich einfach noch
kümmern. Es ist furchtbar. Aber den spreche ich tatsächlich so aus. Und da bin ich aber dann noch sicher. Wenn jetzt meine Vorgesetzten sagen, wir wollen so, werden die Jungs ausgesprochen und ich mache das dann, kann ich mir nichts vorwerfen.
Mhm.
Wenn dann jemand mal kommt und sagt, der heißt aber Kevin De Bruyne, so, dann ist es halt so. Dann kann ich da auch nichts gegen tun.
Kannst du sagen, ich weiß, aber da aus Gründen der Allgemeinheit ist es,
das ist halt
ist wie bei Haaland, oder Thaland, der Haaland sagt, ob man Erling oder wie auch immer ne, sagt. Und ich bin einer der besten Beispiele, das habe ich ziemlich hier auch mit in der Podcast-Folge mit Jonas Friedrich besprochen, genau das Thema, sind die portugiesischen, also Bruno Fernandes.
Bruno Fernandes ist genau das gleiche Bad. Sagen wir auch Fernandes, heißt aber Bruno Fernandes.
Und das weiß ich noch, dass ich mit guten Freunden, die aus Portugiesen sind, die portugiesische Wurzel haben, die mir das irgendwann mal gesagt haben, so Kollege, der heißt nicht Bruno Fernandes, der heißt Bruno Fernandes. Und das heißt auch nicht José Mourinho, sondern es heißt José Mourinho, weil José wäre eher Spanisch. Und da sagen wir das Portugiesisch. Und so gibt es natürlich ganz, ganz viele Beispiele. Ne? Und gerade wenn es eben um die Aussprache geht, dann muss man irgendwo vielleicht auch einen Konsens finden für die Allgemeinheit. Eventuell.
Es sind wirklich feine Details. Es gibt so ein paar Länder, die sind echt schwierig. Portugiesen. Generell Brasilien, da gibt es so viele verschiedene Varianten, je nachdem welche Region. Du hast polnische Spieler, die sind auch hochkompliziert.
Da gibt es einen, der in der Bundesliga spielt. Rechtsverteidiger, glaube ich, jetzt gerade frisch bei Hoffenheim oder so. Da spricht sich ganz anders aus, als er geschrieben wird. Und ich habe auch gedacht, das steht doch so und wie. Und das ist schon...
Ich finde ein gutes Beispiel, wenn wir bei den Polen sind. Als ich für Blue Serie A kommentiert habe, hat ein Herr, den man Piatek schreibt, in die italienische Liga gewechselt. Und ich wusste aber von Anfang an, also Christoph würde man vermuten, heißt er mit Vorname. Man spricht ihn aber Krzysztof Piątek.
Piątek.
Piątek. Habe ich auch so rausgehauen. Kam nur die Rückmeldung. Den schreibt man doch Piatek. Warum spricht er den nicht Piatek? Das ist ein anderer. Und er schreibt, das ist doch ein anderer, den man so spricht. Und das sind die Momente, in denen weiß man halt auch nicht mehr weiter.
Was soll ich jetzt dazu sagen, ne, in dem Moment?
Ich gehe manchmal auch zu den Kolleginnen und Kollegen, die für die Themen zuständig sind. Da gibt es ja Leute, die rufen bei der Abo-Hotline an, Leute, die schreiben Mails. Und da guckt man sich das auch an und über manches muss man auch einfach lachen.
Sag Gott, das ist einfach...
Das gehört zum Job dazu. Das ist auch am Anfang, wenn du in den Job gehst, nicht einfach. Es kommt auch positives Feedback, das ist schon so. Aber in der Regel setzen sich die Leute dahin, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt.
Ja, klar.
Dann kommt irgendwas. Das ist auch, glaube ich, so eine Persönlichkeitssache. Ich würde jetzt generell nicht drauf kommen, irgendwo was hinzuschreiben. Ich bin auch keiner, der jetzt Rezensionen schreibt, solche Geschichten. Finde auch immer, dass man sowas eher, wenn man es kann, im direkten Austausch regeln sollte, wenn irgendwo Probleme bestehen. Ich bin ja, glaube ich, eh relativ entspannt. Aber ja, da kommt dann halt einfach gewisses Zeug. Es kommen auch Beleidigungen, es kommen Drohungen, da muss man auch.
Damit so hin. Ja, kann ich mir das echt gut vorstellen, dass die eine Anonymität, ne, dass da einfach so Scheiße reinkommt.
Das ist so. Und das ist auch, glaube ich, für viele ein rechtsbefreiter Raum. Ist es halt aber.
Ist es leider auch, ja.
Und du musst, wenn es so deftig wird, da auch rechtlich gegen vorgehen.
Musstest du das schon machen?
Ich hätte auch schon machen müssen. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, aber ich habe mir ja für die Zukunft vorgenommen, wenn es nochmal so richtig in die Richtung geht,
dann
sollte man das schon tun. Auch wenn das natürlich dann mit Arbeit verbunden ist.
Und selbst wenn diese Vollidioten anonyme Namen haben mit IP-Adressen durch die Polizei, kriegt man das dann schon irgendwann raus.
Die kriegen das schon raus.
Mhm.
Ich weiß auch nicht immer, ob von den Behörden das Verständnis so da ist, aber dadurch, dass wir in den öffentlichen Raum uns bewegen, haben wir da auch, glaube ich, nochmal mehr Druckmittel, weil die ja halt auch wissen, wir sind in einem Medienunternehmen, man sollte da schon auch der ganzen Sache nachgehen. Ohne da irgendjemand zu nahe treten zu wollen, aber es hört man ab und zu, dass solche Fälle behördlich nicht so gut verfolgt werden, vielleicht auch nicht werden können, weil das Personal nicht da ist.
Das ist ja ein Punkt, ne? Also.
Aber es ist einfach so, dass du, dass das ein recht neues Feld ist. Gibt es ja auch schon relativ lange Social Media, aber dieses Thema mit, was passiert rechtlich. Aber da muss man dranbleiben und hinterhergehen, auch wenn das Arbeit ist.
Ja.
Man muss es tun.
Ja. Ist ganz witzig, was es, wer es anspricht mit der Namenaussprache. Ich saß vorm Fernseher, habe ein Champions-League-Spiel der Bayern geguckt. Ich kann jetzt leider nicht mehr sagen, welches war. Aber Jonas Urbik stand im Tor. Und ich weiß, ich habe es bei euch geguckt, in der Konferenz. Und Marco Vucur, schöne Grüße, Marco, der hier auch schon zu Gast war, der hat das kommentiert. Und ich habe immer gedacht, die ersten 10 Minuten, als Urbik den Ball gekriegt hat oder wenn er ihn hatte, dass Marco Urbik gesagt hat, statt Urbik, also mit O. Und ich habe gedacht, hör nochmal hin. Und ich meine, der sagt doch Urbik, sein Marco, der heißt Urbik, vielleicht schreibe ich dir das. Du sprichst den Namen falsch aus. Aber ich habe es dann nicht gemacht und dann merkt, okay, ich glaube, ich habe es falsch gehört, dass er wirklich Urbik gesagt hat. Aber das ist halt dann auch, je nachdem, wie sehr du hinhörst und wie sehr es dich interessiert, wie der Name jetzt ausgesprochen wird. Ne? Also das ist dann doch persönliche Geschmackssache.
Es ist nicht einfach mit den Namen, egal in welche Richtung. Man kann es nicht allen recht machen. Es wird immer irgendjemand geben, der irgendwie vielleicht denkt, es ist nicht das Richtige. Es ist sicherlich auch so, dass wir manchmal Namen nicht richtig drauf haben, dass wir es einfach nicht mitbekommen haben. Dass wir, also wir haben ja eine wahnsinnig hohe Summe an Menschen, die wir nicht kennen, die wir aber fürs Fernsehen kennen müssen und die wir danach aussprechen müssen. Da können wir nicht immer richtig liegen. Es gibt auch teilweise einfach Spieler, die wollen es vielleicht anders. Also das Kuriose ist auch, manchmal, wenn die Spieler dann vorgestellt werden, beispielsweise in der Premier League, sprechen die sich ja bewusst falsch aus, weil das sich dort so eingeschliffen hat und man versucht es gar nicht mehr. Es gibt Spieler, die werden dann, ja, es gibt Videos von ihnen, wo sie sich einmal so aussprechen und einmal so und dann weißt du halt auch nicht mehr, wohin mit.
Hier, nehmen wir hier, was machen wir jetzt? Was? Bastian Schweinsteiger.
Ja, solche Geschichten. In den USA machen sie es auch. Ist auch egal. Wenn du dort kommentierst, sprich einfach viele Decks. Aber im europäischen Sprachgebrauch ist es ein Riesenthema. Man kann sich auch darüber aufregen als Kommentator, aber mittlerweile bin ich über diese Phase grob hinweg. Es gibt immer wieder Einzelfälle, da packt es mich dann.
Ja.
Weil ich einfach denke, das kann doch nicht wahr sein. Aber so ist das halt.
Shaqiri
eigentlich. Aber so eigentlich App hier wird, dass der Shaqiri genannt wird. Alles diese Themen.
Ja, es ist dann einfacher, wenn es dann Namen sind wie Jan Sommer, Oma und Birki. Ne?
Absolut. Rigor Kobel. So, ist dann immer einfacher. Aber auch da kann es sein, dass irgendeinem die Betonung nicht gefällt.
Irgendwas gibt es immer zu
beschweren. Irgendwas gibt es immer. Ich glaube, wenn es nichts mehr zu beschweren gibt, dann geht es der Menschheit. Aber es zeigt auch, dass die Menschen sich über sowas beschweren, dass es in Domer Dekatschen nicht schlecht geht. Denen geht es, glaube ich, nicht so gut. Sehr gut. Und ich frage mich auch immer, wie viel Zeit haben die und wie viel
Energie investieren die in sowas? Ich frage mich, die müssen doch alle Weltklasse in allem sein, wenn sie mal das richtig vernünftig investieren würden, diese Energie. Wenn der Energieeinsatz sich ein bisschen verschieben würde, vielleicht in berufliche Themen. Aber ohne da irgendjemand zu nahe zu treten, ohne da irgendjemand persönlich
zu... Das gehört einfach dazu. Das ist einfach...
Der Geschichte.
Das ist Yin und Yang, das ist...
Uns variieren genauso Fehler mit Namen.
Was war dein größter Bock am Mikrofon?
An den größten Bock kann ich mich jetzt am Mikrofon nicht so richtig entsinnen. Ich hoffe auch, da waren keine richtig großen dabei, aber ich habe mal einen organisatorischen Bock gehabt.
Oh, Ausbatten.
Können wir mal den Titel drüber setzen, in der Zeile verrutscht.
Oh,
ist ja natürlich so, dass wir Spiele zugeteilt bekommen. Das war auch mal der Fall in der Champions League. Und ich ging davon aus, das ist auch noch gar nicht so lange her, das Spiel habe ich im Sender kommentiert. Ich kommentiere Barca-Bayern, Bayern-Barca. Weiß nicht mehr, wo die Partie stattgefunden hat. Und habe mich dann da wirklich drauf vorbereitet, habe mich drauf gefreut. Es gab so viele Geschichten. Ich habe irres Zeug raus. Ich habe wirklich irres Zeug.
Es gibt auch so viel, ne?
Also gerade wahnsinnig viel. Und ich habe Bayern viel kommentiert. Ich habe Barca kommentiert. Dann gehst du noch mal tiefer rein, damit du noch mal neues Zeug hast. Also ich habe wirklich den großen Schaufelradbagger geholt, um ganz tief zu graben. Ja, das Loch habe ich aber nachher nicht gebraucht. Das war nämlich so, ich bin in den Sender gekommen, habe meine Sachen ausgedruckt. Genau in der Kabine, in der wir jetzt sind.
Genau hier ist es passiert. Das Spielgate.
Ja, dann sitze ich hier so und wenn du so ein großes Spiel hast, ist es in der Halbzeit in der Regel so, es gibt eine Studiosendung und dann wirst du durch diese Studiosendung geleitet. Du hast aufs Ohr dann Kommentare oder bekommst du eben Anweisungen, was du zu tun hast. Wir haben jetzt noch so und so lange Werbung. Du gibst in 30 Sekunden ins Studio ab. Da zählt dich dann jemand ab. Noch 10, 9, 8, 7, 6. Und ich war mir sicher, wir haben die Studiosendung. Ich brauche mich nicht zu informieren, was heute läuft in der Pause. Und dann kommt irgendwann ein Kollege, der ist für das Halbzeitprogramm zuständig und sagt mir, ja, pass auf, Halbzeitprogramm bei dir heute. Du musst in die Breakzone gehen. Das heißt, ich gebe eigenständig ab in die Werbung. Gucke ich den an. Was meinst du? Willst du mich jetzt irgendwie gerade mit den Rasen hier, ja? Ich habe doch eine Studiosendung heute. Nee, du hast keine Studiosendung, aber ich gucke gleich nochmal, welche Spiele du hast. So, dann war ich schon so, hä? Was ist das denn jetzt? Haben wir uns da wieder getroffen? Dann sagt er, du hast heute Leipzig-Liverpool.
Nein.
Ich hab Barca-Bayern, sicher. Und dann bin ich aber doch unsicher geworden. Also ich bin bei sowas normal. Ich höre mir das an und prüfe dann auch direkt, wenn der überhaupt nicht auf meine Meinung lacht. Aber in dem Fall war ich so überzeugt davon, ich habe mir das nicht vorstellen können. Er ist gegangen, hat auf seine Liste geguckt. Nein, du hast Liverpool bei Leipzig. Ich gucke meine Liste an, lese runter, Lukas Esser, Leipzig-Liverpool. Das ist aber ein Thema, Zeile verrutscht. Und ich hatte dann noch, ich weiß es nicht mehr ganz genau, Stunde 45 bis Anpfiff, knappe 2 Stunden, sowas. Und dieses ganze Lochrahmen war einfach für nichts. Gott sei Dank hatte ich aber 2 Mannschaften, die ich intensiver verfolgt hatte mit Leipzig und Liverpool. Ich habe mich dann direkt in meine Kabine eingeschlossen, habe viel recherchiert, habe nochmal mit einem Kollegen geredet, der sehr viele Liverpool-Spiele guckt. Ich habe auch nochmal mit irgendjemandem wegen Leipzig geredet oder telefoniert damals, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und habe das dann alles schnell hingestellt. Ich hatte beide Mannschaften auch schon die Saison kommentiert, hatte die Kaderlisten, habe da alles noch rausgeschrieben, neue Sachen mir rausgeschrieben, was eben so tagesaktuell war oder eben die letzten Tage passiert ist. Ich habe das Spiel kommentiert. Das hat nachher kein Mensch gemerkt. Ich habe es mir dann traditionell. Ich habe es mir danach auch angeguckt. Ich merke das natürlich. Ich merke natürlich, wenn das Spiel ein bisschen ruhiger läuft, dann kommen normal mehr Hintergrundgeschichten, noch mehr Füllinformationen. Die hatte ich nicht. Ich habe dann natürlich sehr nah am Spielgeschehen dran kommentiert. Das kannst du auch machen. Normalerweise habe ich den Anspruch nicht. Ich könnte auch die Fußballspiele mit deutlich weniger Vorbereitungsaufwand kommentieren, aber ich brauche das. Ich will das auch für die Zuschauerinnen und Zuschauer
bestmöglich tun. Da habe ich auch den Anspruch an mich selbst. In dem Fall war das gut machbar. Es wäre natürlich blöd gewesen. Ich hätte jetzt irgendwie Mannschaften gehabt.
Steaua Bukarest gegen Saloniki, das wäre...
Solche Geschichten. Paphos, sowas. Sagen wir, es wäre irgendwie Champions League, Playoff-Qualifikationsrunde gewesen. Das wäre auch alles gegangen, aber dann hätte ich die Namen nicht richtig ausgesprochen. Dann hätte ich natürlich nicht dieses Hintergrundwissen gehabt. Es ist ja einfach so, du bist so in den Thematiken drin. Du verfolgst die Mannschaften, du guckst sie an den Spieltagen, natürlich nicht von allen Teams, aber du guckst dir die Aufstellung an. Was ist passiert? Was sind so Verletzte? Du bist natürlich schon in dieser Welle drin. So ein bisschen surfst du die auch immer. Das kommst du nicht drum rum und musst du auch machen. Du bist ja auch viel am Lesen. Es geht immer darum, lesen, auf Stand bleiben, jeden Tag. Die Branche ist ja auch so schnelllebig geworden. Früher war es nicht so, vor 10, 15 Jahren.
Mit der Digitalisierung und mit dem Online, ne, ist es noch schneller gegangen. Und gerade jetzt auch, wenn jetzt endet gerade, wir nehmen am 1. September auf, heute Abend endet in vielen Ländern die Transferphase. Das heißt, heute geht es nochmal richtig zur Sache. Und dann musst du natürlich up-to-date sein. Also spätestens heute Abend um 21, 22 Uhr guckst du am besten nochmal, was waren jetzt die letzten Dinger, wer ist jetzt wo wirklich hingewechselt und so weiter. Und dann geht es ja schon wieder weiter. Ne? Also
da musst du absolut dranbleiben. Ich bin auch immer froh, wenn das Transferfenster geschlossen
ist. Ja, das kann ich mir vorstellen.
So viele Gerüchte.
Ja.
Es gibt so viele Menschen, die Interessen daran haben, dass diese Gerüchte gestreut werden. Ich finde es anstrengend und ich sage auch nicht mehr so viel zu den Gerüchten in den Kommentaren. Früher habe ich das noch viel mehr gemacht. Ich habe das schon auch immer auf dem Schirm. Meistens nicht alles.
Kannst du gar nicht, so schnell denke ich ja nicht. Ja, ja.
Aber vieles davon erzähle ich gar nicht. Man weiß auch nicht, wie sicher sind die Quellen. Das ist auch oft, dass die Berater das streuen, um den Spieler interessant zu machen, um den Preis zu steigern. Die haben dann natürlich persönliches, finanzielles Interesse dran. Es ist ein schwieriges Thema. Ich bin froh, wenn das Transferfenster zu ist. Du hast ja gesagt, nicht in allen Ländern. Da gibt es ja noch so Länder, die haben noch offen. Dann können auch Spieler hintransferiert werden. Aber dann kann ja Europa grob nichts mehr kaufen. Und ich muss natürlich sehr nah dranbleiben an den Champions League Clubs. Aber vor allem, weil ich im Moment national La Liga kommentiere am spanischen Fußball. Und da tut sich auch immer noch sehr, sehr viel die letzten Tage. Wir haben ja ein Financial Fair Play, dass man eben nur so viel Geld ausgeben darf, wie man einnimmt. Ganz grob gesprochen, das ist ein hochkompliziertes System. Und dadurch ergeben sich da oft noch in der Schlussphase Themen, weil man dann noch irgendwo wen holen kann, der jetzt doch keine anderen Angebote hatte. Und dann hat er nicht so viel Gehalt, sodass man den noch registrieren kann.
Barcelona lässt grüßen, ne?
Barcelona, ja. Wir haben jetzt zwar wieder ein paar Jungs auf die Liste geschrieben, mit Gerard Martin, Chesney. Die sind nicht so, brauchen die andere. Es ist ein Riesenthema natürlich beim FC Barcelona. Sie haben unfassbare Schulden und das zieht natürlich diese Registrierungsthemen nach sich. Die können natürlich auch nicht so investieren wie Real Madrid, die ja wirklich
City, Paris, wie Liverpool.
Gönnen sie.
Wie Liverpool. Liverpool hat mich also geschockt. Die haben ja letzten Sommer, also Sommer 24, haben sie ja praktisch nichts in neue Spieler investiert. Und dann diesen Sommer hauen die eine 100 Millionen nach dem nächsten raus. Also jetzt haben sie ja den Schweden Ishak von Newcastle endlich geholt. Der hat sich ja doch gesagt, der hat ja noch gedroht, dass er streikt und so weiter. Da hat man gehört, dann wird es 140 Millionen, dann den, also die müssen ja über 300 Millionen mittlerweile ausgegeben haben, wo man ja einfach denkt, und wo kommt das Geld da rein? Also Financial...
Das sind die Themen. Ne? Also bei Liverpool ist es Wahnsinn, was da auch eben ausgegeben wird. Du hast Isak angesprochen, du hast Wirtz angesprochen, wir haben Frimpong geholt von Leverkusen.
Die haben den Linksverteidiger Kerkesh von Bournemouth, ne?
Alles so Themen. Das ist aber jetzt irgendwie gefühlt das neue Normal der Premier League. Und man sieht aber auch in Liverpool, wie das alles zusammenhängt auf diesem Transfermarkt. Da fällt ein Stein um. Domin wollte das Ganze. Wir haben es jetzt gesehen mit Woltemade vom VfB, wirklich aus dem Nichts. Ich habe damit gar nicht mehr gerechnet. Gewechselt hat, zack, Senior Newcastle.
Für 90 Millionen.
So. Was heißt das? Newcastle kann Alexander Isak abgeben. Genau, jetzt zu Liverpool. Das sind alles die Themen. Beim VfB aus Stuttgart bewegt sich jetzt wahnsinnig viel, weil die noch was machen müssen. Die hatten sich nicht darauf eingestellt. Da ist jetzt richtig viel Bewegung drin, gerade eben am heutigen letzten Tag, an dem das Transferfenster offen hat. Das sind so verrückte Geschichten mit den Bayern. Lass uns kurz über die Bayern reden. Nein, wir haben so einen schlechten Job auf dem Transfermarkt. Mann, ich muss das so ausdrücken. Das kannst du nicht Vorstander sein. Kannst du dir nicht vorstellen.
Diese Geschichten, man will keinen Spieler mehr kaufen. Ein Nkunku für, was hat er jetzt gekostet? 35, 37 Millionen Sockelablöse. Der normalerweise löst er alle Probleme bei den Bayern, weil er eben ein polyvalenter Spieler ist. Der kann die 10 spielen, Musiala fällt lange aus. Der kann links spielen, wo du einen hinter Luis Diaz brauchst. Oder auch jemand, um mal Harry Kane vorne zu entlassen. Wir machen nur Leim. Jetzt kam natürlich auch Pech hinzu. Nicolas Jackson, dass sich dann wer bei Chelsea verletzt, der wird doch nicht geliehen, obwohl er schon...
Sanila, aber wie verletzt ist, wir wieder von der SCLC, wir brauchen den doch, muss zurückkommen und...
Bayern will ich kaufen. Mal gucken, ob sie doch nochmal was machen in Richtung von Ademola Lookman. In der Offensive haben die Bayern wirklich keine gute Arbeit gemacht. Und ich muss das auch so klar sagen, wenn das so bleibt, für mich, die Bayern, dann können die nicht mehr den Anspruch haben, wir wollen jedes Jahr alles gewinnen. Das funktioniert nicht. Natürlich, ist mir auch klar, die können nicht die Sache machen wie die Premier League. Wollen sie auch, der Aufsteiger kriegt so viel TV-Geld ungefähr wie die Bayern. So. Die haben trotzdem noch genug Geld. Die waren bei der Club-WM oder die großen Clubs. Die haben halt auch viel Geld gemacht aus solchen Sachen. So Manchester City. Die können da natürlich.
Es ist, also ich als Fan dieses FC Bayern und als Mitglied dieses FC Bayern, habe das jetzt auch verfolgt und ich bin fast schon taub, gefühlstechnisch taub geworden. Mir ging es gar nicht so, komm, lass. Ich glaub's erst, wenn die App sagt, die Vorstellung ist da. Ansonsten glaube ich gar nichts mehr, weil einer der Podcasts, die ich regelmäßig und sehr, sehr gerne höre, und jetzt leider Gottes auch nachhören muss, im letzten Monat, weil ich nicht dazugekommen bin, ist das Transfer-Update von Sky. Und wie oft da immer die gleichen Namen beim Thema Bayern gespielt worden sind: Barcola, Williams und Rafael Leao. Also da hast du gedacht, also irgendwann muss doch mal irgendwas kommen. Irgendwas muss. Und dann geben sie den, dann geht der Sané trotzdem dazu. Und dann denkst du, da.
Komm, wann geht's? Da hast du eigentlich noch Rat, was du nicht eingeplant hast. Dann bist du nicht bereit. Also.
Und dann muss ich sagen, kann ich mir schon vorstellen, dass es schwierig ist, natürlich auf dem Markt und so. Und das zu argumentieren und so weiter im Verein, dann so viel Geld auszugeben. Aber auf der anderen Seite, wenn du so viele Spieler verkaufst, dann musst du auch irgendwo wieder dazu nehmen.
Es macht halt auch alles keinen Sinn, was man kommuniziert. Du wolltest Wirtz holen.
Ja.
Das wäre das Paket gewesen. 140 Millionen? Du wolltest einen Woltemade holen. Was haben sie geboten?
60.
65?
60.
Muss Boni noch?
Ja.
Danach sagst du, wir wollen keinen Spieler leihen. Vielleicht hatten sie gedacht, wir holen Woltemade dann im Sommer 26. Woltemade ist weg. Der ist weg vom Markt. Den kriegst du nicht mehr zurück aus der Premier League. Du hast Nico Williams nicht bekommen. Und das ist halt auch so ein Punkt, irgendwann bist du nicht mehr interessant für die Spieler. Irgendwann sagen die halt auch, die Bayern, die machen nichts, die investieren nichts, die wollen sportlich erfolgreich sein. Wenn du dir das mal überlegst, ich hatte es mit einem guten Freund neulich davon, was machst du, wenn ein Ulisse mal sagt, das reicht mir alles nicht mehr, ich will mehr. Was machst du, wenn ein Kane sagt, ich will nochmal den Premier League-Rekord mit den Toren bekommen?
Ja, und die haben ja alle scheinbar, hat man ja gehört, jetzt Ausstiegsklauseln, doch.
Oh, Kane hat ja auch gesagt.
Ich will nochmal zurück, ne?
Er will das, aber vor allem hat er ja gesagt, vom Sinn her, dass dieser Kader eben viel zu klein ist.
Ja, so der kleinste Sinn.
Und wenn das der Teil, wenn der
Kane, Boris, wenn man sich sagt,
wenn Kane das öffentlich sagt, dann weiß man, der hat das intern schon deutlich angesprochen, alle hatten sich die Ohren zu. Alle hatten sich die Ohren zu und wollen da nicht mitmachen. Also das ist für mich so die Transferüberraschung dieser Transferphase. Es kann ja heute noch was passieren. Möglicherweise werden die zum Glück gezogen. Für mich wäre ein Ademola Lookman die bessere Lösung als ein Nicolas Jackson. Nur ich glaube nicht, dass du den leihen kannst. Und dann musst du halt das Geld hinlegen. Aber das musst du jetzt auch. Woltemade ist weg vom Markt. Was will man machen? Und sie sagen ja, wir haben diese Probleme nur offensiv im Kader. Ich auch nicht. Du hast die Außenverteidigerposition. Du hast die Innenverteidigerposition sehr gut verstärkt mit Jonah Antar. Aber daneben Min-jae Kim.
Mit lange Zeit verletzt gewesen, sich nicht akklimatisiert an die Liga an und so weiter, als Monster der Serie A gekommen und aber sich nicht...
Er war in Italien seine Saison überragend. Und dann weiß ich nicht warum, aber irgendwie musste bei ihm fast nur noch den Rotstift ansetzen. Es ist einfach ein Geschäft, in dem über die Qualität geurteilt wird. Man urteilt leider über Menschen, aber er hat die Qualität für Bayern nicht. Und Upamecano hat sehr gute Ansätze. Aber warum auch immer über die letzten Jahre, er hat diese dicken Fehler nicht rausbekommen.
Nationalmannschaft ist er konstanter und spielt besser als bei Bayern. Also es gab mal eine Zeit, die ist aber jetzt auch schon wieder etwas länger her, wenn ich Fußball Bayern Spiel geguckt habe, habe ich gesagt, gebt den Ball ja nicht dem Michaelis. Der werdet den, gibt ihn jeden, aber nicht dem Michaelis. Und das ist die letzten Jahre auch quasi jetzt Upa gewesen, Upa Meccano. Wenn der den Ball hatte, habe ich das Gefühl gehabt, spiel ihn ab irgendwo hin, aber du vertändelst den Ball. Und das ist da dann auch wahrscheinlich, das kriegt ja von außen auch mit, dass dann Teufelskreis. Und da wieder rauszukommen, ist ganz klar. So was von schwierig.
Bei Kim geht das die ganze Zeit. Dir wird das wieder gespiegelt. Du kriegst das mit. Und bei Kim, es sind halt auch die großen Spiele gewesen. Gegen Real Madrid in Champions League Halbfinale. Einmal löst er die Kette völlig unnötig auf, verursacht auch einen Elfmeter. Am Ende scheidet Bayern da aus wegen dem Fehler von Neuer, muss man sagen. Aber er hat halt schon in vielen Spielen dicke Dinger drin. Wirklich dicke Dinger. Ist krass, wie das in Italien so funktioniert. Klar, ganz anderes Spielsystem, andere Liga. Aber das sind ja wirklich dann auch so Qualitätsthemen, die eigentlich in Italien auch schon hätten aufpoppen müssen. Eben. Ist zum Beispiel ein Transfer, wo ich den Bayern jetzt keinen großen Vorwurf machen würde. Mhm. Aber da sind wir zurück beim Grundthema. Der Kader hat auch da Probleme. Also
das ist in die rechte Seite an. Verzeihung. 30 Millionen für einen Sacha Boué ausgegeben, der das nie auf Platt gezeigt hat, konstant, nie. Und jetzt sagt Gala, ja, wir nehmen ihn schon, aber nur auf Laie. Okay. Und klar, du hast dann auch recht mit Davis, mit seiner Verletzung, genauso wie Musiala. Und dann hast du aber auch einen Guerrero, der hat mir schon in Dortmund auf der Position, der gespielt hat, nicht so gefallen. Da war er im Mittelfeld besser als Verteidiger, Linksverteidiger. Habe ich auch nicht verstanden, dass der Transfer gemacht wurde. Es wurden auch aus meiner Sicht viele Transfer gemacht, die nicht so 100% nachvollziehbar waren.
Natürlich nicht. Da waren auch viele unglücklich gelaufen mit ein paar Linien. Ja, den der Trainer an der Neue dann nicht mehr gesetzt hat. Tuchel wollte den. Ich weiß nicht, ob du in die Tage in der Premier League hast spielen sehen. Was der Schawinski wieder hat. Der spielt. Aber da war es halt einfach so. Kompanie hat auf den nicht gesetzt.
Guck dir das Beispiel Tell an. Tell wäre aus meiner Sicht der fast perfekte Backup für Kane. Aber der hat bei Bayern scheinbar so wenig gespielt und so wenig die Zeit gekriegt, wenn er so mal hätte kriegen können vielleicht, dass er dann irgendwann gesagt hat, ja, bevor meine Karriere komplett hingewandt wäre, dann er wurde ja am Anfang nie weg. Der hat immer gesagt, ich will hier bleiben, das ist mein Verein und ich liebe Bayern und ich möchte mich hier durchsetzen und ich möchte bleiben. Und irgendwann muss er intern vom Berater oder von wem auch immer gesagt kriegt haben, es ist besser, wenn du dich ausleihen lässt. Versuch es da. Und
im Moment wären die beide froh, sie hätten ihn noch.
Ja, jetzt ist mir so jetzt. Jetzt wären sie froh, hätten sie, müssten sie nicht nach einem Backup gucken. Also.
Wir sprechen uns nach der Saison. Aber ich glaube, vor allem, wenn sich nichts mehr tut, die Bayern werden in der Champions League nicht den MVP holen.
Wir haben.
Das wird wirklich eine komplizierte Situation. Es gibt andere, die haben es einfach klüger gemacht. Die erste Mannschaft der Bayern, die hat viel Qualität. Da bin ich voll dabei.
Aber Backup-Bank.
Und du warum sind die Saison nicht so durchkommen? Die Jungs sind halt auch alle überspielt. Die sind eigentlich alles Nationalspieler, die haben kaum Pausen. Club-WM. Das sind so Themen. Und dann hast du halt auch bei Bayern einige Spieler, die verletzungsanfällig sind. Kann man nicht vorstellen, dass Gnabry die Saison durchkommt. Was ist, wenn ein Olise mal anfängt mit Verletzungen? Bevor er zu den Bayern gegangen ist, war er durchaus anfällig. Bei den Bayern ist er durchgekommen. Wenn es der Topspieler gewesen letzte Saison,
der fällt aus. Vielleicht hat Bayern Glück und dieser Olise ist wie Robben. Robben ist auch, bevor er zu Bayern kam, immer wieder verletzt gewesen. Glasknochen-Robben hat man ihn, glaube ich, eine Zeit lang genannt, vor allem bei Madrid. Und bei Bayern war er kaum. Also bis im hohen Alter, dann eben Fußballalter dann schon, aber sonst war er ja kaum verletzt. Vielleicht, wenn sie Glück haben.
Kann passieren. Ja. Muss nicht. Und sie werden nicht ohne Verletzte durchkommen.
Nein, das geht gar nicht.
Hast du ja jetzt schon mit Alfonso Davis, mit Musiala, Tom Bischoff, der sich auch verletzt hat. Das sind dann alles Themen, die kommen zusammen.
Ja, da kannst du ja froh sein, dass der Goretzka doch noch im Kader ist. Also sonst wird es auch da wieder ein bisschen enger.
Ja, hat sich extrem gemacht, so wie er auch wohl behandelt wurde, dass der gesagt hat, ich bleibe. Klar, woanders hätte er das Geld nicht mehr gekriegt. Aber dass der sagt, er bleibt und dann halt so bedingungslos liefert. Das sind Spieler, die kriegst du nicht mehr häufig auf dem Markt.
Das ist
durch die Loyalität, das ist schon stark. Muss man auch mal loben. Man kann auch viele kritisieren für gewisse Dinge, aber das muss man einfach.
Der hat gesagt, ich setze mich hier durch, ich bleibe hier. Und der hat ja zugelegt an Muskelmasse und an Kraft und so. Schon krass. Schon sehr, sehr bewundernswert, ja.
Sehr stark.
Lukas, vielen, vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dich zu sprechen, ein bisschen Fußballfach zu simpeln und bei deinem Beruf zu sprechen. Ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht. Und nochmal vielen, vielen Dank, dass du hier dabei warst.
Vielen lieben Dank dir. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt hinten raus noch zu einem richtig großen Bayern-Block gekommen. Wir hätten auch jeden anderen europäischen Verein, glaube ich, stehen können. Also wir hätten auch noch 2-3 Stunden mehr nehmen können. Ein bisschen über City, ein bisschen über Barcelona. Aber war jetzt ein wunderbares Gespräch. War sehr schön, mit dir über die verschiedenen Themen zu reden. Vielen Dank für die Einladung.
Mir sehr gerne.
War schön.
Sehr gerne. Fand ich auch. Vielen Dank.
Ein Mann, ein Präsident, ein System. Sepp Blatter führt die FIFA fast 2 Jahrzehnte lang durch Loyalitäten, durch Abhängigkeiten, durch stille Deals. Korruption? Intern geregelt. Kontrolle? Unerwünscht. Selbst als Ermittler vor der Tür stehen, trägt ihn das System FIFA noch einmal. Tatort Sport rekonstruiert, wie Blatter Macht organisiert hat und warum sein Sturz nicht das Ende war, sondern nur der Auftakt. Sepp Blatter, der Pate des Weltfußballs, jetzt überall, wo es Podcasts gibt, im Rahmen von Tatort Sport.